Mir wird gleich drei Bands einfallen auf dem gleichen Niveau, die das wirklich bedienen können, gerade auf der Bühne. Warum steht diese Band auf der Bühne? Die liefern gerade musikalisch nicht gut ab. Mhm. Und das war mal nicht ein Ausrutscher, weil die Scheiße gepennt haben. Genau. Ja. Was ja jedem gegönnt sei, ne? Was durchaus menschlich ist. Du kannst nicht immer gleiches Level abliefern. Aber das finde ich dann schade. Mhm.
Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Vocal Couching, dem Podcast von Vokalisten für Vokalisten.
Ey, ich habe mich voll eingesaut hier mit Lebkuchen und,
und ho, ho, ho.
So, immer noch Nina bei mir auf der Couch und wir stoßen an, weil es geht ja stark auf Weihnachten zu. Wir haben hier
mit
lecker
Glühwein jetzt.
Wein. Glühwein vielleicht auch.
Ja.
So, erstmal Prost.
Prost.
Schön, wir freuen uns über alle, über jeden. Oh Gott.
Wie viel Umdrehung hat der Wein?
Nicht viele. Ich wollte, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Totale Freude über jeden und über jede, die immer noch folgen. Von Folge zu Folge.
Von Folge zu Folge.
Wir hatten so eine Folge 1 mit echt platten Texten. Ich glaube, dass diese Anmoderation kann da direkt mit rein.
Absolut.
Absolut. Aber hey, ja, also Weihnachten steht vor der Tür.
Ho, ho, ho.
Ho, 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 genau. Und ich freue mich, dass du jetzt die ganze Zeit auch mit hier dabei bist und so wir uns echt total toll unterhalten.
Ich mich auch sehr.
Ja, macht Spaß. Ganz viele spannende Aspekte, ne, was man so vielleicht gar nicht unbedingt so ausspricht. Also gerade wenn man auch Leute, wir hatten es jetzt in der letzten Folge auch so, ne, wie ist es mit Band anzufangen und so weiter und so fort, sich diesen Schritt zu trauen überhaupt. Und ich glaube, das sind nicht so die Themen, wo man, gerade wenn man Leute auch im Bandkontext neu kennenlernt, so direkt raushaut, ne?
Nee.
Nee. So, gerade wenn es auch um das Thema Ängste geht und so.
Ist auch zu cool, der Musikbereich.
Was meinst du mit so cool? Da gehören Ängste nicht rein und Befürchtungen? Okay.
Ich kann ja direkt was raushauen.
Mach. Feel free.
Ich crashe jetzt hier.
Mach.
Ich finde schon, dass gerade mit diesem Musikbereich ein gewisser Coolness-Faktor einhergeht. Und wenn ich mich jetzt mal so erinnere an meine Erfahrung, aber auch die von Leuten, die ich kenne, zum Beispiel mit großen Musikhäusern. Ich glaube, da hatten wir es irgendwann auch schon mal davon.
Oh ja.
Ne?
Oh ja.
Du kommst rein, auch als Anfängerin zum Beispiel, und stellst irgendwie eine blödsinnige Frage und dann steht da einer vor dir wie Rockstar himself und gibt dir einfach keine gescheite Antwort, außer dass du dich halt fühlst wie der letzte Trottel, der keine Ahnung hat.
Vielleicht ist er aber eigentlich der Trottel.
Absolut,
oder die.
Das möchte ich nämlich hier mal festhalten. Aber jeder, der da rausgeht, denkt, er ist der Trottel.
Ja,
ich habe auch Leute schon gefragt, die also Musik erfahren sind. Und auch die fühlen sich wie Trottel, die rausgehen.
Echt?
Ja, zum Teil schon. Ja, weil sie so abgefrühstückt werden.
Ja, okay.
Und insofern, glaube ich, ist das auch dieses, wir reden über Ängste und über solche Sachen, nicht so leicht ist.
Nee, das stimmt. Wir hatten es ja auch gerade am Anfang von der Staffel mit, aber ich traue mich mal, irgendwo hinzugehen zum Unterricht. Vor jemandem zu singen, gerade wenn man das noch nicht gewohnt ist, also da noch nicht so eine Routine drin ist, das ist scheiße viel Überwindung. Und da ist auch, glaube ich, so ein gewisser Angstaspekt, der da mitschwingt.
Total, ja, total.
Krass. Im Endeffekt, würdest du sagen, das ist einfach so was Urmenschliches? Oder jetzt wirklich nur was wegen Singen? Ich stelle wieder Fragen, ne?
Ah, ja.
Ich stelle wieder Fragen, ey.
Ich habe gerade so mehrere Stränge irgendwie im Kopf. Also ich glaube, natürlich kommt das immer auf die Person selber drauf an, ne? Wie selbst wertstark jemand ist. So, das ist das eine. Aber dann gibt es natürlich auch so ein bestimmtes Image irgendwie.
Ja.
Von bestimmten Bereichen. Und dann gibt es irgendwie auch noch so diese, sag mal, Experten in Bereichen, und es ist jetzt egal in welchen, ich denke jetzt irgendwie gerade auch sowas an zum Beispiel Ärztefortbildung oder sowas, ich komme aus dem Gesundheitsbereich, oder auch Therapeutenfortbildung oder sowas, wenn dann so Cracks vor dir sitzen, die ultraschnell reden, ein Fremdwort nach dem anderen verwenden, du nichts raffst, dir glüht der Kopf,
ja, okay.
Aber keiner würde sagen, Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Und können Sie mal ein bisschen langsamer? Ich raff gar nichts. Also dieses, man will sich da nicht bloßstellen, dass man aber allen geht's eigentlich so im Raum. Und ich habe echt einen Abfuck mittlerweile auf solche Menschen. Also sowohl diese Verkäufer in irgendwie so großen Musikhäusern, die so sind, als aber auch jetzt irgendwelche Ärzte oder irgendwie, die so Fortbildung machen, die so sind, weil ich mir denke, wie armselig bist du, dass du das brauchst, und dich das so, darüber zu profilieren. Und die wirklich guten Leute, finde ich, sind die, die das nicht raushängen lassen. Die dich als Anfängerin, egal auf welchem Gebiet, respektieren, den Mut, den du da ranbringst, respektieren und dir ein Sicherheitsgefühl geben, auf Augenhöhe packen, sich zu begegnen, genau.
So, gerade so, wenn ich mir vorstelle, ich hau da irgendwelche Fachbegriffe raus, genau, oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Facts zu irgendeinem Produkt, die man vielleicht, also die man wissen kann, aber nicht unbedingt muss. Gerade wenn ich mich vielleicht so irgendwas informiere, ist das ja auch so, ich stelle mich über den.
Genau.
So, ich meine, klar, toll, dass der fachlich beraten kann oder fachlich was zum Thema beitragen kann, aber im Endeffekt geht es ja schon darum, die Leute abzuholen.
Genau. Und es bringt überhaupt, also ne, da ist Lerneffekt null, weil jeder ist irgendwie eingeschüchtert. und also stell dir vor, jemand kommt zu dir und das Erste, was du dann irgendwie machst, ist dem zu zeigen, was du drauf hast, welche Tonleiter du singen kannst, und dem anderen zu sagen, naja, da musst du jetzt erstmal gucken, ob du da hinkommst.
Ja, das finde ich immer. Ich finde immer total wichtig, dass die Leute auch, deshalb gebe ich da auch immer von Anfang an so einen Einblick, wie sieht's denn aus im Hals eigentlich, ne? Mhm. Viele, also gerade logisch, also du guckst mal so HNO-mäßig im Spiegel in den Hals, bei einer Erkältung vielleicht, ne, äußerst rot, mehr siehst du da nicht. Das heißt, die Stimme, die ja im Kehlkopf ist, also viel, viel weiter unten im Hals, da kannst du ja nicht reingucken. Das heißt, du hast so gar nicht, da sind wir wieder bei Instrumentalisten und Vokalisten, die können aufs Griffbrett gucken, die können, warum starrt der Ton? Ah, da ist der Bund nicht mehr ganz, oder die Einstellung am Gitarrenhals vielleicht nicht mehr so sauber, da muss ich nachjustieren. Kann ich nicht beim Singen. Ich kann nicht in den Hals gucken. Mhm. Das heißt, das ist per se vielleicht schon mal so ein bisschen mit so einer Unsicherheit verbunden, weil man sich das Instrument Stimme auch nicht angucken kann. So. Und deshalb versuche ich da auch immer so einen Einblick zu geben, weil mir ganz wichtig ist, dass jeder und jede so ein Grundverständnis zumindest mitnimmt, wie das Instrument funktioniert und was man für einen persönlichen Bedarf hat, damit die Stimme, damit die einem selber auch gefällt in erster Linie. Mhm. Wenn ich dann da irgendwie im Bandkontext auf der Bühne oder von der Bühne aus Leute begeistern kann, weil die sagen, geile Stimme, umso besser. Ja. In erster Linie sollte man selber das mögen und da auch mit einem guten Selbstbewusstsein und einem gewissen Spaß an, ich drücke mich so und so aus, stimmlich, sich da hinstellen können. Weil alles andere geht dann nämlich genau da drauf, ja, oh Gott, der hat komisch geguckt da hinten links.
Ja, ja.
Der kann vielleicht auch nicht anders gucken, ne? Also so Leute die Gefahr ist dann, dass man dann da oben steht und denkt so, boah, der guckt voll kritisch, der ist vielleicht innerlich voll ekstatisch. Ja. Selbst schon erlebt, ne? So Leute, die so sich null bewegen und super kritisch gucken, kamen dann hinterher, oder wenn du sie angesprochen hast nach dem Auftritt, ja, mega geil, ich habe das so abgefeuert. Und dann denkst du so, zu deinem Körpergefühl oder deinem Gesichtsausdruck mal irgendwie was davon so mitgeben können. Dass man das sehr, sehr schnell eben auf sich bezieht und dann auch die meisten, weiß ich nicht, sich nicht trauen dann auch, ich glaube, aus der Angst raus, dass da jemand sagen könnte, oh, das gefällt mir nicht oder das war nicht gut oder ne, also dass es so einen negativen Touch über irgendeine Art von Bewertung damit gibt, dass man da dann nicht nachfragt, sag mal, guckst du so, weil es dir nicht gefällt oder guckst du so, weil du nur so scheiße gucken kannst? Das, ne, da schwingt diese Angst da eben mit. So.
Ich springe gerade im Kopf auch zu so, gerade jetzt als Sänger oder Sängerin ist es ja gut, wenn du so eine gewisse Bühnenpräsenz hast.
Habe ich mal was von gehört. Ne?
Eine gewisse Rampensau vielleicht auch bist.
Was ist für dich, wenn ich mal eingrätschen darf, wäre für dich so eine typische Rampensau?
Tatjana von Ginger. Ist für mich eine Rampensau im Sinne von, die präsentiert sich, die ist vorne dran, die wirkt nicht schüchtern, die stellt sich auf ihr Podest, die bewegt sich zu der Musik, die zeigt Gesicht zu den Sounds, die ist einfach präsent, die ist einfach
authentisch.
Da. Ja, man guckt sie die ganze Zeit, genau, die lebt das aus. Die, man guckt sie die ganze Zeit an, weil es so spannend ist, ihr zuzugucken. Mhm. Wobei bei denen auch der Bassist eine Rampensau ist, im Sinne von, finde ich, der ist auch so ein Stück.
Spoiler. Oh. Ist ja nicht immer so bei Bassisten. Hat sie nicht gesagt.
Nein, das hat sie nicht gesagt. Das stimmt auch.
Ich spiele da auch auf keinen persönlichen an.
Natürlich nicht. Ich gebe dir mal noch einen Wein, dann erzählst du uns, wer es ist.
Nee, es ist so der Running, also was heißt so ein Running Gag. Ne? So,
wirklich bei Bassisten?
Bei Bassisten, ja. So dieses Vorurteil, die spielen eh nur die Achtel mit. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Boris hat nicht nur die Achtel mitgespielt, der hat da echt Läufe gerockt, du das. Ne, aber das ist so dieses, ich spiele da nur die Achtel mit und stehe halt hinten so.
Okay.
So von wegen Gramm. Ja, so. Aber es geht auch natürlich anders, logisch, ne? Und das ist ein tolles Beispiel.
Ja, die ist also so, wenn die einfach präsent vorne sind, finde ich.
Ja.
So.
Also, vor allem, dass man es abkauft, dass es echt ist.
Genau, und so auch selbst vergessen oder ich möchte fast sagen, selbst verliebt im positiven Sinne. Mhm. Ne? Also keine Scham, sich zu bewegen, keine Scham, schräg auszusehen, gut auszusehen. Oder also so, das ist für mich eine Rampensau, wo man das Gefühl hat, die genießt es, vorne dran zu sein.
Mhm. Die lebt das voll aus.
Genau.
Ja. Ich fand das auch immer total toll. Ich habe manchmal so Momente gehabt auf der Bühne, kann ich aber auch nur mit den eigenen Sachen. Mhm. Ist mir noch nie bei Covernummern passiert. Ich nenne das immer so, in so eine Art, in so eine Zone einzutauchen, die nichts mehr mit Logik zu tun hat. Also auch, wo ich gesangstechnisch nicht mehr logisch auf eine Technik zurückgreifen kann oder konnte. Sondern ich bin dann einfach in diesem Gefühl drin. Und das ist manchmal so ganz, ganz strange, so Momente, wo ich wie so aus mir rausgefahren bin und mir so von außen zugucke und zuhöre und mir denke, geil.
Ja.
Genau so. Ja. Und witzig, manchmal habe ich mich da von mir selber erschrocken und dann ist das Bewusstsein, die Logik wieder eingesprungen und dann hatte ich Texthänger. Dann wusste ich nicht mehr, in was für einem Song sind wir gerade. Also es ist wie so ein Aufwachen aus so einem Trance-Zustand.
Ja, total. Kann ich mir gut vorstellen.
Ohne Drogen und ohne ein Bierchen vorneweg. Sondern wirklich einfach.
Ach, das war das mit den drei Schnaps?
Nein, das war nicht das mit den drei Schnaps. Nee, also wirklich, das definitiv ohne Drogen, ohne Alkohol. Sondern wirklich einfach in diesem Eintauchen, in diesem Moment, in der Musik, so ein Baden in dieser Emotion, in diesem vollen Ausleben. Und da ist mir auch scheißegal, wie ich aussehe.
Ja. Aber dafür macht man das, oder? Das ist doch
ich schon, ja. Also für mich auf jeden Fall.
So. Weil das sind, also ich bin ja nicht auf der Bühne, deswegen weiß ich das nicht. Aber so, das war diese Wand,
ist auch
was
schon
ich meinte.
Im Proberaum irgendwie passiert.
Genau, so, also so Momente, wo du voll in diesem Flow bist und voll nur noch im Moment und nur noch im, ja.
Mega krass hatten wir es. Wir hatten ja Ende 22 unsere Album-Release-Show hier in unserem Herzensclub in Rüsselsheim im Rind. Grüße gehen raus an das Rind. und wir hatten viel geprobt dafür, logisch. Also wirklich Setprobe, Performanceprobe bis zum Erbrechen. Also das Set saß. Und der Abend war, man war so gehypt, weißt du, du arbeitest so über ein Jahr auf diesen Moment irgendwie hin, auf diesen Release hin. Du willst zeigen, was du da erschaffen hast zusammen. Und wir standen alle auf der Bühne und sagten hinterher, sag mal, war das langsamer? Also man muss dazu sagen, wir haben also auf Backing-Tracks gespielt und auch auf Klick. Das heißt, es kann faktisch nicht schneller oder langsamer gewesen sein. Aber das zum Thema, was Adrenalin und Abtauchen in so einem Moment machen kann. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Was kam uns vor? So ein bisschen Matrix-mäßig wie eine Zeitlupe. Ja. Aber alle haben das gesagt. Ne? Also wenn du den Scheiß wirklich gut vorbereitest und dann dich einfach treiben lassen kannst, beziehungsweise ja nicht treiben lassen kannst vom Adrenalin, weil das Backing hält dich ja auf Tempo. So. Das ist ein Hammergefühl. Und da hatte ich auch keine Angst, weil mich da, deshalb komme ich gerade drauf, im Vorfeld jemand gefragt hat, sag mal, hast du keine Angst bei den neuen Sachen, dass da einfach der Text vielleicht noch nicht so sitzt? Weil ganz viele, kenne ich auch aus dem Unterricht hier, ja, scheiße, da hatte ich ein Wort verdreht oder den Text von der zweiten Strophe, die erste Zeile vergessen. Und ich habe gesagt, das ist fucking egal. Ja, es ist ärgerlich, aber deine Performance ist nicht besser oder schlechter wegen dem Text. Mhm. Ich weiß, man wirst du auch sagen, man macht sich scheiße viel Gedanken über über diesen Text, dass der nicht klingt wie Billo aus dem Kaugummiautomaten, sondern dass der irgendwie genau das ausdrückt, dass der vielleicht auch ein bisschen intellektuell klingt oder ne, wie auch immer. Und im Endeffekt ist es das, wo es am wenigsten fast drauf ankommt. So, weil das ist dann ein Fehler, der passiert. Und ich könnte dir noch nicht mal sagen, jetzt von der einen Show, von der Release-Show, ob das fehlerfrei war. Ich habe es nicht mitbekommen.
Und aber ich glaube, das kann doch oder können wahrscheinlich die meisten nachvollziehen, die gerne auf Konzerte gehen. Du erinnerst dich ja beim Konzert nicht an, Lied Nummer 3, die dritte Zeile, Wörter echt vertauscht.
Voll scheiß Konzert gewesen.
Das macht ja keiner. Aber wie komisch, dass einem das so im Kopf ist, dass man denkt, oh Gott, wenn mir das passiert, das ist der Albtraum.
Und das haut auch viele, gerade am Anfang, die da noch sehr an der Technik kleben oder das einfach noch nicht erfahren konnten, dass das so viel mehr sein kann, als ich habe die Melodie korrekt gesungen, ich habe die Sounds korrekt abgerufen, der Text war korrekt. Die da sagen, oh Gott, ja, war kacke, weil da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, die Zeile vergessen. Ich habe die zweimal gesungen, die erste Strophe. Ja, so what? Passiert. So, das macht die Performance an sich nicht schlechter oder unauthentischer. Ist halt einfach so ein kleiner Fehler. Und das ist so eine Angst, wo ich merke, gerade so anfänglich, dass da viele mit um die Ecke kommen.
Und da sind wir aber wieder bei dem vom Anfang mit diesen Experten, weißt du, die dann irgendwie in ihrer Geschwindigkeit reden oder die im Dings. Das ist genau das, also so, wir sind perfekt, wir machen keine Fehler. Nur dann ist es richtig gut und richtig cool und dann glaubt uns jemand, dass wir es drauf haben. Aber am Ende machen ja genau die Fehler. Und wie man damit umgeht am Ende.
Im Endeffekt machen das aus.
Das aus. Ja, also ich finde auch ein Konzert viel cooler. Also was heißt viel cooler, aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Finde es total sympathisch, wenn da irgendwie auch plötzlich was mit dem Sound oder irgendwas passiert. Und du nimmst es wahr und die lachen darüber oder irgendwie sowas. Ja. Ich war letztens auf einem Life of Agony Konzert und dann hat Mina auch irgendwie zwischendurch so zum Tontechniker irgendwie so, verkackt mir jetzt dieses Lied nicht wie das davor oder sowas. Und es war total lustig. Also das
so ein Moment.
Das macht ja was.
Das macht es merkenswert.
Genau.
Also das ist das, was hängen bleibt.
Genau.
Und auch sagt, geil, ich habe da was erlebt, ich habe da was mitbekommen. Ja. Und es macht es auch irgendwie menschlich und nahbar.
Ja. Und das ist ja das am Ende, worum es geht. Sonst können wir uns eine Platte anhören, die perfekt abgemischt ist. Setzen uns zu Hause hin und sagen, ja, cool.
Cool, cooles Konzert
gewesen. Machen wir einfach so lange, ne, bis der erste Zeile sitzt.
Richtig. Ja, aber es ist schon spannend. Also viele verkrampfen dann auch und dann funktioniert es mit der Stimme zum Beispiel noch weniger.
Ja.
Weil sie irgendwie denken, oh, ich darf da bloß nicht verkacken. Timing, Einsätze, ähnlich.
Ja.
Ich meine, klar, das ist was, sollte man üben und auch für sich selbst eine Sicherheit darüber gewinnen aus dem Üben, dass man sagt, okay, ich habe mir so klar gemacht, die Stelle, ich komme da rein. Selbst wenn ich es verkacke, ich finde wieder rein, weil auch das verschluckst dich mal, veratmest mal, knickst um, wie auch immer, dass du vielleicht nicht so gut reinkommst in irgendeinen Part. Aber du findest da wieder rein und das macht's
ja, und das ist ja auch die Frage, ob es dir also wenn du jetzt auftrittst, bei jedem Lied passiert, ja, dann wäre blöd.
Ja, natürlich.
Also irgendwann hat es schon eine Masse, ja, an Fehlern, klar, wo man denkt, okay.
Okay.
Aber so dieses Mal passiert ja was.
Ja. Natürlich ist es immer so die Balance zwischen, dass deine Skills sitzen, mhm, und dass durchaus mal Fehler, mhm, passieren dürfen. Und ja, du hast vorhin das, glaube ich, erwähnt, das hat was mit wie gehe ich mit meinen Fehlern um, mhm, mit meiner persönlichen Fehlerkultur, mhm, vielleicht sogar, dass das nicht schlimm ist, also dass man da nicht verkrampfen muss. Oder ich glaube, es ist auch so ein Schutzmechanismus, dass man erstmal denkt, boah, das darf nicht passieren, ich möchte mich vielleicht vor negativem Feedback irgendwie schützen oder...
Nee, und du willst die Kontrolle haben. Ne? Du, ja, du willst die Kontrolle haben, wenn du ja, alles richtig bestmöglichst vorbereitest, ja, hast du die Kontrolle.
Ja.
Aber das Leben oder gerade Musik oder so ist ja nicht 100% Kontrolle, sondern es passieren halt irgendwelche Sachen zwischendrin. Und wenn du ja, dann richtig aber so an dieser Kontrolle festhältst und sagst, ich muss sofort zurück, ich muss ja, das, ne, das geht nicht, dann bist du ja sofort drinne in einer Panik oder in einer Angst. Und was ist der größte Feind von irgendwie Entspannung und einen Flow, mhm, kriegen, wenn du halt Panik und Angst kriegst? Und wenn du dich da reinredest, indem du dich rein denkst und rein steigerst, ja, hast du ein Problem.
Würdest du sagen, Angst und Panikmomente sind Festhaltemomente?
Es sind, glaube ich, Festhaltemomente im Sinne von, dass ich mich gerade in dem Moment ja an bestimmten Gegebenheiten, Gedanken festzurre. Mhm. Also im Sinne von, Scheiße, ich habe mich gerade verspielt. Oh, ich habe mich verspielt. Oh Gott, ich habe mich verspielt. Mhm. Oh, jetzt finde ich gar nicht mehr rein. Scheiße, was habe ich denn da gemacht? In dem Sinne festhalten. Genau.
Ja. Ja.
Und wenn ich dann registriere, oh, meine Atmung wird auch irgendwie gerade, oh Scheiße, jetzt kriege ich den Ton nicht mehr so richtig hin. Ja. Oh Gott, und jetzt, wie soll ich? So, ja, und dann hast du den Salat.
Dann hast du den Salat.
Und wenn du ja sagst, oh Scheiße, der Einsatz war gerade nicht richtig, egal, ich finde wieder rein, ne, dann lässt du es los und lässt den Fehler geschehen, genau, und es geht weiter.
Kannst du den eh nicht mehr rückgängig machen.
Ich weiß, dass mir meine Querflötenlehrerin, die übrigens sehr cool war, wir hatten immer diese Taktik, weil ich habe mich auch, wenn ich mich verspielt habe, festgehalten. Mhm. Und dann hat sie gemerkt, ich komme raus. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Die hat mir ein Blatt nebendran gehalten und hat das weitergeführt, dass ich nicht zurückgucken konnte.
Ja.
Und ich musste vorwärts. Und es hat mich erst ziemlich gestresst, weil ich dachte, weiter. Aber es war am Ende, ich blieb nicht kleben, wenn ich mich verspielt habe, sondern ich musste weiter.
Weiter, stimmt.
Und
stimmt,
das ist am Ende ja quasi, wenn man das gleiche mit Gedanken macht, ne, weiter.
Ja.
Weiterdenken, nicht an dem haften bleiben. Dann glaube ich, kannst du es loslassen.
Ja, genau, kannte ich noch. Das übt man, das Loslassen dann damit, glaube ich. Also das kannte ich so noch nicht. Coole Idee. Mhm. Mit Gedanken ist halt die Frage, ne? Wie gut hast du die Gedanken im Griff quasi?
Ja, das kannst du ja üben.
Ja, logisch.
Also, weil die hast du ja auch andersrum eintrainiert.
Ja, ja.
Ne? Du hast, wenn du dich halt ein Leben lang dran gewöhnt hast, irgendwie bei einem Fehler erstmal zu denken, oh Gott, ich bin so eine miese Versagerin. Mm. Scheiße.
Das springt automatisch an.
Das springt an, genau. Ja. Und wenn du übst, in dem Moment, wo du merkst, dass du sowas denkst, zu sagen, okay, stopp, das bringt mir gerade nichts, ich denk jetzt, ein Fehler darf passieren, ich bin trotzdem in Ordnung, ich mache jetzt weiter. Und wenn du das halt, das ist aber, dann sind wir wieder beim Üben, ne? Wie ein Instrument, das musst du üben, das passiert nicht mit einem Mal denken so.
Nee, das stimmt. Das ist die Routine.
Das,
deshalb sage ich auch immer ganz viele Sachen. Also gerade bei Konzerten ist das so, du kannst noch so sehr üben, du kannst noch so sehr dich auch gedanklich drauf vorbereiten, wie die Situation im End vor Ort ist. Ist immer zum gewissen Grad unberechenbar. Mhm. Weil ganz, ganz viele Faktoren damit reinspielen, die du eben nicht kontrollieren kannst, die du nicht in deiner Verantwortung auch hast. Mhm. Also die Technik vor Ort. Mhm. Wie geht das Publikum auf dich ein oder wie reagiert das? Ablaufverzögerung. Ja. Ne? Also das kann ja mal passieren. Das ist irgendwo ein technischer Defekt und keine Ahnung, die Tonleute müssen halt irgendwie gucken, wie kriege ich, keine Ahnung, Saft auf die Wedges oder was auch immer, dass du dich da gut hörst oder dass die Band sich gut hört und dann hast du ein Ablaufding, dann muss alles schnell gehen, dann kommst du aus deiner geplanten Routine vielleicht irgendwie raus und musst irgendwie da einen neuen Flow finden, und zwar mit dem, was die Gegebenheit dir halt einräumt als Raum. Ne? Also ich finde, da gehört so eine gewisse Flexibilität auf jeden Fall dazu.
Voll, ja.
dass du da auch dich nicht noch zusätzlich selbst stresst. Oh Gott, jetzt konnte ich das nicht so machen wie geplant.
Genau.
Auch immer. Also dieses Idealbild, es läuft immer alles so reibungsfrei, ist gerade live, wenn man schon ein paar Mal live gespielt hat. Es kommt doch anders als geplant.
Ja, und ich glaube,
immer schlimm, aber es
kommt anders. Ich finde generell ist Flexibilität alles. Also im Sinne von, ich kann es immer auf eine Art üben und wie du sagst, wenn dann andere Gegebenheiten sind und das wird ja immer, also es passiert ja immer irgendwie irgendwo, egal bei was, wenn ich an dem festhalte und es muss jetzt so sein, dann kriege ich ein Problem. Also ich muss mich irgendwie anpassen können, im positiven Sinne.
Ja, ja, gerade im musikalischen Sinne, ne? Du musst auf die Sachen irgendwie reagieren, keine Ahnung, da fällt irgendwo der Sound von der Gitarre aus.
Genau.
So, da denkst du, kannst du nicht einfach aufhören?
Ja.
So live zumindest nicht. Und das kann man zum Beispiel auch in einem Proberaum üben, dass man sich mal so Situationen aussetzt.
Das ist auch eine gute Idee, stimmt.
Ja. Gerade beim Gesang, ich kann mich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich Gitarre spiele oder Klavier spiele und ich höre mich plötzlich nicht, weil die Akustik einfach plötzlich einen Aussetzer hat, ich kann mich zur Not optisch orientieren.
Mhm.
Beim Gesang schwer.
Ja.
Wenn jetzt meine Hauptorientierung die Gitarre war oder das Keyboard war und das fällt auf meinem In-Ear oder auf meiner Wedge aus oder, keine Ahnung, Gitarristen reißt die Seite, das kann ja wirklich mal passieren und der muss kurz wechseln, dann ist meine Orientierung weg. Ne? Wie gehe ich damit um? So und da einfach locker, flexibel, so gut wie es halt eben geht.
Aber hattest du da schon Momente auf der Bühne, wo du gedacht hast, so...
Oh ja.
Das war.
Das war's und nicht, aber wo ich mir gedachte, okay, Augen zu und durch. Und ich denke da ganz konkret an eine Open-Air-Situation. Das war eh schon so ein bisschen beim Soundcheck ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal. Aber also wo du einfach gemerkt hast, das Team ist nicht gut eingespielt. So, und dann ist natürlich super viel wert, wenn du da als Musiker stehst oder als Band stehen kannst und sagst, ich brauche das, weil dir das selber auch wieder eine Sicherheit gibt. Ne? Also du kannst nicht immer erwarten, dass du immer in so ein gemachtes Nest irgendwie kommst. Und gerade für den Gesang. Und ich war ja immer mit In-Ear unterwegs und wie gesagt Backings. Und unsere letzte Situation war ja auch, dass Schlagzeug vom Band kam, weil wir die Schlagzeugposition nicht besetzt hatten. Und das heißt, für einen Rhythmus zu hören, bin ich darauf angewiesen, dass das Schlagzeug oder auch die Jungs, dass die das über die Wedge oder ich übers In-Ear halt hören. Nicht nur das Backing, wo ab und zu mal so ein Tschick-Tschick-Tschick im Hintergrund kommt, sondern dass ich da wirklich jeden Attack vom Schlagzeug halt höre. Soundcheck war super, da weiß ich noch, das war lang gezacker. Ich dachte, ich brauche die Backings lauter. Okay, plötzlich wurden die Wedges tierisch laut, links und rechts von mir, nur auf meinem In-Ear nicht. Weißt du, Boris und Tim sind die Ohren weggeflogen. Die so, oh, mach das leiser, weil da auch irgendwas nicht so richtig verkabelt war. So, dann musst du halt einfach ruhig bleiben. Wir hatten es irgendwie hinbekommen und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir das, war ein digitales Pult. Ich so, okay, der speichert das ab, alles fein, der ruft einfach unser Setting nachher auf, wenn wir spielen, wird schon gehen. Und wir hatten immer so ein Intro, wo wir auf die Bühne gegangen sind und ich kam immer als Letztes raus, bevor es dann in den ersten Song so ganz direkt überging. So. Und ich habe schon gehört bei dem Intro, oh, ist ein bisschen lauter als vorhin oder bilde ich mir das nur ein? Es war wohl wirklich lauter. Auf jeden Fall kam ich dann zum Schluss vom Intro auf die Bühne und begrüß halt, also ruf irgendwie so guten Abend und mach mal Lärm oder was auch immer ins Mikro und denk mir so, schön, dass ich das nur über die Front höre, aber nicht über mein In-Ear. und merk so, das Intro geht zurück und merk auch, okay, ich habe Brille laut Schlagzeug auf den Ohren, aber mir fehlt die Gitarre, mir fehlt der Bass und mir fehlt mein Gesang. Und dann dachte ich mir so, okay, mitten im Song jetzt, ich meine, ne, die Frage, machst du es mitten im Song oder sagst du es nach dem ersten Song? Und ist mir während dem Song eingefallen, okay, wir haben da einen direkten Übergang. Also wenn die Jungs, die hören das ja nicht, dass ich das nicht höre.
Ja.
Wegen der Verständigung musste ich irgendwie Zeichen geben, ich muss irgendwie was machen, ich höre mich irgendwie nicht, dass da der erste in den zweiten Song nicht direkt überleitet, sondern dass ich irgendwie in der Pause was sagen kann. Ich habe den ersten Song so durchgesungen und habe es dann gelöst, indem ich von der Bühne runter bin und habe mich halt ins Publikum gestellt, weil über die Front kam ich ja. Ich habe mich halt indirekt über die Front gehört, dann aus dem Zuschauerraum. Und dann kam, weil wir halt nur eine Gitarre halt hatten, und manchmal halt Rhythmus und Leadgitarre, und dann kam zum Beispiel vom Band die Leadgitarre, wenn Tim Walter den Rhythmus gespielt hat oder wenn er den Lead übernommen hat, kam halt die Rhythmusgitarre vom Band. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich gleich einen Gehörschaden, weil diese Leadgitarre, die bohrt sich mir gerade mega ins Ohr. Also habe ich dann doch mitten im Song gesagt, ich höre mich halt nicht. Ist halt scheiße, weil du den Song eigentlich unterbrechen musst. Also im Sinne von, ich gehe aus dem Gesang irgendwie raus und kommuniziere mit dem FOH, aber es ging sonst nicht. Ich hätte sonst einen Hörschaden irgendwie gehabt. So, ne? Und das war so ein bisschen unelegant einfach. Ja. Aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen, dass wir das, ich weiß nicht, falsches Setting aufgerufen, irgendwie doch nicht gespeichert, keine Ahnung. Also wie gesagt, hat sich beim Soundcheck so schon angekündigt. Ja, das sind halt so Sachen.
Ja gut, aber wenn du jetzt das durchgezogen hättest und dann deswegen, also nicht, dass du Kacke singst, du würdest nie Kacke singen, aber eventuell nicht so gut wärst, wie du sein könntest, ist ja auch scheiße. Also dann, oder? Dann,
ja, natürlich, dann eher, aber in dem Fall mittlerweile habe ich da, das ist höhere Gewalt, da kann ich in dem Moment nichts für. Das ist aber auch als Tipp, stell dich mit dem FOH immer gut. Der hat es in der Hand, ob du scheiße klingst oder nicht. Ich meine, wenn der vielleicht noch unerfahren ist, ne, weil der vielleicht wegen Krankheit ganz ad hoc den Job übernommen hat und kennt die Anlage nicht und kennt das Pult nicht und ist vielleicht generell noch nicht so erfahren, dann tut er da auch seinen besten Job, den er in dem Moment natürlich machen kann. Ist halt immer so eine Teamleistung, aber du bist da schon zu einem gewissen Grad abhängig von, wie wohl du dich fühlst da oben auf der Bühne. Ja. Und ich verstehe, dass das manchen Leuten Respekt einflößen kann, wenn man da vielleicht auch Probleme hat, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und zwar auch so klar zu kommunizieren, dass das ein FOH versteht.
Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ja. Ne? Da brauchst du ja auch ein gewisses hier
Vokabular irgendwie, dass das zu mich geht und man nicht irgendwie diskutiert, meinst du jetzt mit, ich brauche das ein bisschen mehr schmatziger im Sound, weil das wird der wahrscheinlich sogar verstehen. Oder ne, wenn du dann irgendwie sagst, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, ja, dann steht der FOH da und zieht die Augenbrauen hoch und sucht den Knopf. Komisch, Knopf habe ich hier nicht. Ne? Also also der wird den nicht suchen, aber ne, das wird dann halt zu Missverständnissen führen oder es zusätzlich rauszögern, dass du da zu einem guten Sound kommst oder zu einer guten Lösung kommst, dass der Sound so gut ist, wie er halt geht, angepasst auf die Venue oder auf das Open Air, wie auch immer. Ja, also da sage ich auch immer den Leuten, die den Schritt da vor sich haben, ne, mehr zu sagen, nichts, weil viele, gerade beim Gesang, habe ich den Eindruck, dass die dann sagen, um, ich weiß nicht, nicht zur Last zu fallen, nicht so aufzufallen oder weil sie sagen, ich kann mich eh nicht besser ausdrücken, gerade am Anfang. Die dann vielleicht sagen, ja, okay, passt schon so, aber eigentlich hören sie sich nicht gut, fühlen sich nicht gut mit dem Ding. Oder ich habe es auch schon selber erlebt, wo ich dann vor Ort war, wo ich dann nachgefragt habe im Nachgang, wieso hast du es in dir raus? Ja, das war zu schrill, das hat mir dann wehgetan im Ohr. Dann sag doch was.
Ja.
Also
dafür
ist ein Soundcheck da. Ja. Natürlich muss man gucken, dass der irgendwie schnell und reibungsfrei irgendwie funktioniert, aber es sollte ja schon so sein, dass du dir selbst nicht wehtust im Ohr irgendwie.
Aber das siehst du schon auch als deine Aufgabe im Unterricht oder so, oder? Leute genau total. Eben in dieser Richtung auch
also
vorzubereiten.
Ich selbst fand es immer total schlimm, früher auch in den Unterrichten, die ich irgendwie hatte, wenn ich dann eine Frage gestellt hatte für das, wo ich hin wollte und ich da keine Antwort bekommen habe. Das zum einen, zum anderen, ich mag das und ich habe mir das so zur Aufgabe gemacht, dass ich den Leuten, die halt sagen, ich möchte irgendwie Richtung Band und Richtung Bühne oder auch vielleicht den Fokus eher auf Studio, weil sie eher so ein bisschen Studioprojekte machen möchten, dass ich denen an die Hand geben kann, wie sie sich da bestmöglich eben aufstellen können. Weil ich finde es fast schon Zeitverschwendung in Anführungszeichen. Ich weiß, es gibt da jetzt einige, die sich vielleicht aufregen werden über diese Aussage, sich in den Unterricht zu stellen und zu sagen, okay, ich dudel die Tonleiter hoch und runter, die klingen richtig cool und dann stehen sie in der Bandprobe und sagen, ich bin trotzdem heiser.
Ja.
Weil zum Beispiel der Gitarrist denkt, oh geil, mitten, gib ihm. Mhm. So, und der Gesang, da kann die noch so eine tolle Technik haben, die Sängerin oder der Sänger, wenn da kein Platz ist im Sound, vom Bandsound, oder die Raumakustik scheiße ist, dann hilft dir die Technik auch nicht. Wie frustrierend ist das zu sagen, ich gehe in Unterricht, trotzdem schreie ich mich heiser. So, und das ist, finde ich, ein Aspekt, der ist jetzt kein Hexenwerk, den kann man zumindest mal beleuchten. So, und ich biete da natürlich allen an, zu sagen, ey, ihr habt da irgendwie ein Thema im Sound, dann beleuchten wir das mal. Wo liegt's denn da? Nicht jeder Proberaum ist super von der Akustik. Du musst immer gucken, wo findest du da eine bestmögliche Lösung. Aber zumindest den Leuten zu erklären, das liegt nicht an dir, das liegt am Raum, am Gitarrensound. Oder am Keyboard-Sound. Keyboards sind ähnlich von den Frequenzen. Ich will nicht immer auf die Gitarristen schimpfen. Oder an den Streichern oder was auch immer, ne? Je nachdem, was halt irgendwie drin ist. Also es liegt am Sound, der drumherum ist, dass du dir da schwer tust. Das finde ich eben ganz wichtig, wo wir gerade sagen, mit Ängsten, weil so ein Mensch wird dann immer, wenn er diesen Bezug nicht hinbekommt oder nicht mal gesagt bekommt, er das kann auch an was ganz anderem liegen, der schleppt immer mit sich rum, ich kann das nicht.
Total, ja.
Oder ich bin halt noch nicht gut genug.
Ja.
Oder ich muss mich noch mehr anstrengen.
Ja.
Und lustigerweise sind es dann oft so Menschen, die eh schon so mega überspannt sind, weil sie eh schon im Leben alles irgendwie doppelt und dreifach an Energie reinstecken. Und da dann auch noch. Und es soll doch irgendwie Spaß machen. So. Und
ich finde diesen Teil auch sau wichtig und total bereichernd, irgendwie das alles mitzukriegen, weil auch das hat man erstmal ja nicht auf dem Schirm, wenn man anfängt.
Ja.
Ne, man geht her und denkt, genau das, ich gehe in Gesangsunterricht und dann lerne ich die Tonleitern oder sowas.
Ja.
Ne, oder Techniken. Und ich fand das auch bei dem Workshop von der Britta so cool, als sie mal gezeigt hat, so eine Studioaufnahme von sich, wie viele Spuren sie da hatte.
Ja, richtig.
Und ich habe sowas noch nie vorher gesehen und denk so, alter Schwede, alles klar.
Ja.
Also das, ne, selbst wenn ich versuche, sie zu kopieren in meinem kleinen Räumchen zu Hause, da werde ich nie hinkommen, wenn
weil
ich
du
nicht,
hast,
ja, weil das, ne,
just one at a time, ne?
Genau.
Du kannst halt nur einmal Stimmen, einmal Monosignal rausgeben, ja? Das
und
stimmt.
Auch als wir dieses eine Lied von mir mal so zerlegt haben in diese, das musst du jetzt sagen, wie das heißt.
In diese, die einzelnen Blobs, ne?
Genau.
Weißt du, mit Melodyne,
genau. Genau. Und du das dann so mittig gerutscht hast, wie krass anders meine Stimme klang.
Ja, ganz kurz für die Hörer.
Ja, genau.
Die Melodyne, die ich kenne, es gibt Software, also Melodyne ist eins, jetzt ohne da Werbung zu machen, es gibt auch ganz viele andere Software, nur ich nutze Melodyne einfach, weil ich es schon seit ewig kenne. Man kann da quasi aufgenommene Gesangsspuren zum Beispiel, aber auch Instrumente einlesen und sichtbar machen und dann auch Tonhörenkorrekturen oder Timingkorrekturen durchführen, so wie es im Studio zum Beispiel gemacht wird.
Genau.
Ja.
Und das war auch eine Mega-Erfahrung. Jetzt kommen wir gerade noch mal kurz zum Singen.
Ja.
Weil ich kann mich erinnern an einen Teil, wo es in so ein Growlen ging und man dann das sehen konnte quasi, ne? Und du gesagt hast, guck mal, wenn du jetzt den Mund weiter aufmachst und es offen lässt, den Ton quasi nach hinten, und man konnte das abgebildet sehen.
Ja.
Das war so geil.
Ja.
Und darüber kriegt man ja dann auch irgendwie nochmal so.
Es verankert sich.
Total,
ne?
Total. Und seitdem ist der laut und ist offen und geht hinten nicht mehr zu. Und das sind dieses ganze Drumherum an Technik, also an ich meine jetzt nicht Gesangstechnik, sondern an Technik-Kram,
ja, was
da eine Rolle spielt.
Equipment. Ja.
Das hat, also als Laie hast du das überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nee.
Und das ist nochmal eine ganz eigene Welt, sich da reinzuwursteln.
Ja, ja. Aber total wichtig und hilfreich, finde ich, wenn man sagt, ich möchte da Fortschritte machen.
Oh, genau, und das zum Thema Ängste, ne, was du gesagt hast mit der Bühne, wenn du das alles halt weißt, dann kannst du dich natürlich auch anders vorne hinstellen und sagen, sorry, hier, ich hört das und das nicht. Und
ja, genau.
Wenn du aber daherkommst und sagst, ich singe halt einfach, ich brauche mich mal auf dem Ohr und ich weiß aber sonst nichts dazu.
Ja, genau. Ja,
kannst du das auch nicht mit dem Selbstbewusstsein vertreten dann?
Nee, deshalb finde ich das halt eben, gehört für mich ganz untrennbar damit zu, einfach. dass man da ein gesundes Rückgrat einfach entwickelt. Gerade eben, weil das, wenn man live guckt, auch wenn es dann Richtung Tour geht oder dass du halt einfach öfter spielst oder auch größere Veranstaltungen spielst, es ist immer der Zeitstress dabei. Doch, sehr häufig der Zeitstress. Manchmal hast du auch, irgendwie kommst morgens um 10 an und spielst halt abends um 8. Ne? Und dann denkst du so, okay, was mache ich in der Zeit jetzt? Dann musst du dich aber auch irgendwie bei Laune halten können. So, ne? Dass du dann nicht irgendwie denkst, oh, ich bin gerade voll.
Schnarch.
Irgendwie willst du auch irgendwie abliefern können. Ne? Also wie gehst du mit solchen Extremen um? Es sind schon immer Extremsituationen. Was Schlafmangel angeht, auch Studio. Wo wir das Album aufgenommen haben zum Beispiel, dann stehst du da irgendwie 6, 7, 8 Stunden vom Mikro und singst da ein und du willst ja mal ein A-Game abliefern. Willst du nicht?
Ein A-Game.
Also du willst ja immer deine beste Performance.
Ein A-Game.
Du willst ja nicht denken, also, ah, Mensch, in der finalen Aufnahme auf dem Album höre ich jetzt, Mensch, der Song war an Tag 3, der letzte. Das soll ja alles irgendwie möglichst gleich klingen. So und dann hast du da auch vielleicht mal, gerade auch im Studio, wo du denkst, dann sagt der Produzent, probier mal so und so, so wird viel cooler klingen. Und dann musst du ja auch irgendeinen Fundus haben, woraus du schöpfen kannst, damit du mal was anbieten kannst. Ich zumindest sehe das so, wenn du dann aus dem Studio rausgehst und dir denkst, ja, kacke. Ja, ist jetzt halt so aufgenommen, weil besser ging halt nicht. Du willst ja schon mit einem stolzen Gefühl daraus gehen und sagen, ja, geil, das haben wir jetzt irgendwie so geschafft und mega nochmal was rausgeholt. So. Weil das auch das ist, was du immer wieder anhörst. Das ist live natürlich ein bisschen anders. Ich meine, da willst du auch deine beste Performance irgendwie zeigen. Klar, wenn es Handy-Mitschnitte oder offizielle Videomitschnitte gibt, klar, kannst du dir das auch natürlich angucken, aber im Endeffekt ist es doch ein bisschen anders als Studio. So, aber trotzdem sind da halt einfach Klima, jetzt gerade so mit mega heißen Sommern, ne, komm da mal mit klar, auch stimmlich, dass du einfach stimmlich gut abliefern kannst. Schlafmangel. Deshalb, das mit dem Kaffee trinken kommt ja nicht von ungefähr. Der typische Studio-Kaffee, der wird von Tag zu Tag immer stärker. Also. Und irgendwann denkst du so, boah, ey, Magen durch, boah, was koffeinfrei ist. Aber ne, dass du da irgendwie dich so in ein gutes Performance-Level bringst. So, und mit sämtlichen Eventualitäten zurechtkommst. Und die Stimme klingt halt einfach, wenn die müde ist, klingt die müde. Und du musst wissen, wie kriegst du die, dass du nicht klingst wie Nachtdurchzecht in der Trinkhalle. Ja. Gerade im Studio. Ja. So, und das sind schon Herausforderungen und Anforderungen, die auf dich körperlich, aber auch mental eben einprasseln. Stück für Stück. Und das ist krass. Und wenn du dann noch das hast, so im Zeitalter Social Media, dass dann da die Leute stehen und draufhalten und denkst so, fuck, der Klang war eben, ist mir weggerutscht. So.
Ja.
Gerade so, ne, Konzert oder Tour, Tag 25 in der Reihe und denkst so, wow. ne, damit vielleicht auch umgehen zu können, dass man da auch ungefragt, also Social Media, finde ich, hat doch so eine ungefragte Komponente, gerade auf Konzerten.
Im Sinne von wird kommentiert und wird mitgeschnitten und, oder was meinst du mit ungefragt?
Beides. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt als Band oder als Künstler irgendwas ins Netz stelle, egal auf welche Plattform jetzt, muss ich mir bewusst sein, dass da irgendein Hans Wurst vielleicht was drunter schreibt. Irgendein Rudolf schreibt, mach mal Country oder so. Und also jetzt nicht, weil ich Country absolut nicht mag, aber ne, so völlig so random, nicht aus dem Kontext, wo du denkst, schön. Da könntest du noch denken, Country-Fan, findet mich toll, gut, kein Match, ja. So, aber es gibt ja dann auch so ungefragt dann Kommentare zu Klamotten, zu wie man sich bewegt, zur Mucke, zur wie man singt, ne, so völlig ungefragt aus dem Orbit und dann musst du damit dealen. So, und ja, das darf oder sollte einen eben nicht runterziehen. Du atmest ein und holst aus.
Im wahrsten Sinne, ja. Wie drücke ich es nett aus? Mit dem ganzen Kram komme ich noch nicht klar. Mhm. Also da, wenn ich anfange darüber zu reden, komme ich mir auch vor wie so eine Dinosaurier-Oma, die irgendwie raus ist. Und ich weiß aber, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ich habe ja von dir und auch von Freunden, die auftreten und so, wo ich mich anfangs lustig gemacht habe, oh, du bist bei Facebook und du bist bei Instagram und da hätte ich von dir gar nicht gedacht. Mhm. Ne? Weil die auch so dinosauriermäßig eigentlich unterwegs waren. Die haben gesagt, Nina, mach mal auf. Also wenn du in der Musik irgendwas machen willst, bist du raus, wenn du da nicht bist.
Ja.
Und das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich da, ich mache jetzt zwar so einen Podcast.
Also, ich komme aus dem nächsten auf Instagram, genau. Facebook und ja. sämtlichen Social Media
Twitter und so.
Genau. Nur bei OnlyFans nicht.
Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber
ist auch nicht so wichtig.
Ich krabbel gerade so ein bisschen da raus. Aber ich finde das echt schwierig, weil das auch so, es ist einfach so eine krasse Zeitverschwendung. Also ich frage mich auch immer, wer das dann immer ist, der sich die Zeit nimmt, das alles zu kommentieren und ob die Menschen nichts anderes zu tun haben. Und gleichzeitig, und das habe ich mir jetzt mit dem Podcast zum Beispiel auch gedacht, ne, wenn man sich mal ganz ehrlich macht. Mhm. Also da geht es um Eitelkeit. Also bei mir geht es um Eitelkeit, weil was will ich damit? Ich muss ja nichts, ich habe keine CD, ich habe keine Band, die ich promoten will oder so, sonst würde das ja einen Sinn machen.
Ja.
Du hast gefragt, ob ich mitmache und ich habe gedacht, ich rede total gerne mit dir über Musik. Wie gesagt, mein ganzes Umfeld ist schon, glaube ich, maximal genervt, weil es mir so einen Spaß macht, darüber zu reden. Aber bräuchte ich ja nicht, müsste ich ja nicht einen Podcast machen, könnte ich auch mit dir in den Stunden machen. Ja. Also wieso habe ich ja gesagt? Natürlich, weil irgendwie eine Form von Eitelkeit mitspielt, dass ich denke, ich fühle mich ganz geehrt, dass ich gefragt werde. Und irgendwie ja schon cool. So. Das heißt, sobald ich rausgehe mit egal was, geht es ja auch um Eitelkeiten zu sagen, ich möchte auch gesehen werden oder ich hab Bock, dass jemand das gut findet, was ich mache. Und gleichzeitig muss ich dann aber damit dealen, dass halt auch Leute geben wird, die es scheiße finden und die mir das dann auch sehr direkt sagen.
Ja.
Und
es lädt gegebenenfalls den einen oder anderen zum Feedback geben ein. Ne? Unbefragt.
Zu viele im Zweifel, ja.
Ja.
Und
so, die Frage, ist das die Angst, die Befürchtung oder tritt das wieder ein? Also tritt das ein? Das ist, man weiß es halt.
Dass man negativen Feedback bekommt.
Richtig.
Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo bei, ich meine, lese eine Tageszeitung. Mhm. Crazy shit, lese eine Tageszeitung, so Papier in der Hand. Da wird jeder Artikel ja auch kommentiert, da gibt's Leserbriefe, so, ne? Aber da hat man halt nicht so viel Platz, das sind nicht so viele Leute, die werden abgedruckt. Also es wird ja alles kommentiert.
Ja.
Geh irgendwie in deine E-Mail-Adresse und lese dir da ploppen ja immer diese Artikel auf und unten drunter, was da an Kommentaren steht.
Drunter steht, ja.
Also, das sind ja keine Befürchtungen, dass jemand negativ kommentiert, sondern das ist ja so, dass das jeder zu jedem irgendeinen Senf beizutragen hat.
Ja.
Und, das nervt mich maximal.
Es ist auch wirklich, es kann unangenehm werden.
Ja.
Ja. Und ich finde auch, klar, also jetzt aus Perspektive Band oder Künstler, dass man sagt, okay, ich habe dann, du kommst gar nicht mehr drum rum.
Mhm.
Das ist auch so der Aspekt, wo ich sage, der nervt mich auch und den finde ich auch ein Stück weit, ich hätte es fast gesagt, unfair. Es ist nicht unfair, aber ich finde es ein Stück weit, es hat was von Zwang. Also gerade wenn du an Booking denkst, es gibt ganz, ganz viele, hast du ja oft diese Formulare, ne, wo du dann eingibst, wir heißen so und so, wir machen die Mucke und dann sind dann so drei Genres zur Auswahl und du denkst, ich habe keine Ahnung, wo ich mich da einordnen kann. So, ich nehme mal das, könnte passen. Und dann so, ja, hier Pflichtfeld, Social Media Accounts.
Okay.
So, und dann, das heißt, ich kann mich nicht bewerben, wenn ich keinen Social Media Account habe. Und dann reicht das ja auch nicht, dass du sagst, ich leg da mal schnell was an, pack das Bandlogo rein, ne, dass du da so eine URL hast, also so eine Adresse, wo du sagst, das ist mein Instagram-Account oder mein Soundcloud oder mein Spotify. Sondern die gucken ja da wohl auch drauf, ist das bespielt, wie wirkt diese Band, wie wirkt die Band im Kontext, wenn die vor Leuten auftritt, etc. Das heißt, ich muss das regelmäßig bespielen, damit das überhaupt eine Wirkung hat, dass ich das da angeben kann. Und das finde ich, da merke ich auch hier in den Coachings, dass ganz viele da auch, weil das Es ist ja schon eine Parallelwelt. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Also diese ganzen Plattformen, egal wie sie heißen, es ist ein Stattfinden in einer digitalen Welt. Und natürlich ist mir die Frage, wie betreibt man das? Stellt man da nur die Sonnenseiten des Band-Daseins irgendwie da? Oder gibt man ganz, ganz reellen Einblick? Mhm. So. Also man hat ja schon die Wahl als Accountbetreiber, was stelle ich da? Und natürlich ist das oft, ich wage mal zu behaupten, übertrieben gut dargestellt. Mhm. Und es gibt auch Fälle, Bekannte, wo du denkst, was eine krasse Band, mega Followerzahl. Aus dem Grund wurden die gebucht in Location XY und es kam keiner.
Oh.
Weil du auch die Anzahl der Follower über gewisse Mechanismen kreieren kannst selber. Ne? Und das heißt, also ja, richtig.
Das ist doch ein Scheißdreck.
Natürlich versuchen diese Plattformen nach und nach da auch so einen Dreh ran zu bekommen, dass das nicht passiert. So, weil das ja, ich glaube, bei den meisten auch nicht so das ist, weswegen die sagen, wir machen Plattform XY, dass das Fakes sind, sondern die Idee, das glaube ich denen schon, dass das ist, Mensch einfach darzustellen oder zu zeigen, wer man ist, was man macht, so. Glaube jetzt von Insta und Co. war das nicht so die Idee, naja, erstellt halt Fake-Accounts und lasst euch besonders gut darstellen. Das ist das, was die Menschen dahinter draus machen. Mhm. So, und das macht ja auch vergleichbar. Also es ist was, oder belegbar vergleichbar. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich gehe einfach zu Konzerten, sehe die Leute da live und berichte darüber per Mundpropaganda. Vielleicht habe ich noch ein Foto gemacht oder ein kurzes Snippet mit dem Handy irgendwie gefilmt und erzähle das beim nächsten Treffen mit meinen Besties. Mhm. Guck mal, geiles Konzert gewesen. So. Du kannst ja immer und immer wieder zu jeder Zeit auf die sämtlichen Kanäle dir angucken, so schepp oder gerade klang die live und so cool gehypt war der Auftritt, wie auch immer. Und das merke ich in der Zusammenarbeit mit vielen Sängern und Sängerinnen. Da kommt Neid hoch, da kommt dieses Scheiße, ich bin ja nichts wert, nochmal gepusht darüber. Mhm. Weil die anderen stehen viel besser da. Mhm. Und man, ich meine, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, entdeckt man schon, ist das jetzt real oder ist das gefaked? Mhm. Aber aufs Erste wirkt das natürlich, boah, krass, was die da irgendwie, ne, mega Konzert. Das ist, keine Ahnung, kannst 10 Leute vor der Bühne stehen haben, sieht aus wie 100, wenn du es aus einem geschickten Winkel fotografierst und dann ins Netz stellst und sagst, mega geil, voll die Crowd da gewesen und du denkst dir da selber so, gerade in der aktuellen Zeit, ey, wo es schwer ist, Leute in Clubs zu kriegen, krass, wir sind happy über die 20 Leute und wie schaffen die das jedes Mal hunderte von Leute vor die Bühne zu bekommen? Mhm. Und das finde ich, macht auch was.
Total, ja.
Und mit einem, jetzt nicht unbedingt direkt stimmlich, aber einfach so, wie gesund geht man mit dem Thema Band-Live-Kultur und Wachstum mit wie viel Energie oder mit welchem Mindset betreibe ich meine Band oder lasse ich mich treiben und hetzen über solche Eindrücke, die gegebenenfalls nicht real sind oder nicht ganz real sind. So.
Ja, und das hast du ja letztlich in allen Lebensbereichen auch wieder, ne? Mit diesem ganzen Social Media Kram. Was weiß ich, von
Guck
irgendwelchen
mal,
tollen.
Tante Hilda hat heute Mittag Nudeln mit Soße gegessen.
Ja. Oder aber auch, guck mal, die Drillingsmama treibt im Pool in Acapulco und es ist voll cool und die ist total entspannt.
Ja, richtig.
Ja, nee, da ist kein Mensch entspannt. Da ist Habt ihr mal vorher das Bild und nachher das Bild gesehen? Nein, natürlich nicht. Nee. Nur diesen einen kurzen Schnappschuss.
Ja, richtig.
Und das macht ja aber was mit uns allen irgendwie. Und das ist das, was mich so abfuckt. Also,
verstehe ich.
Das
verstehe ich voll.
Ich sehe schon diese Vorteile und ich hätte dich zum Beispiel ja nicht gefunden ohne diesen ganzen, also hätte ich Britta nicht gegoogelt, die bei dir hier den Workshop hat, wäre ich auf dich nicht gekommen. Ich gucke mir jetzt, bin ich ehrlich, ich bin noch nicht, habe ich da schon noch nicht geguckt. Scheiße. Ich bin nicht bei Instagram, aber ich gucke mir Sachen an von verschiedenen Leuten, die das öffentlich haben. Auch erst seit kurzem, aber ich merke auch da, ne, kriegst du, also eigentlich seit ich mich jetzt in dieser Musikwelt so ein bisschen reinschnuppernd bewege,
kriegst du natürlich Sachen mit.
Ja.
Und natürlich kriegst du über YouTube und du hast einen ganz anderen Zugang und das ist auch wirklich cool. Und diese ganze Growling-Geschichte kannst du, ne, also als ich noch nicht bei dir war, habe ich mal geguckt, okay, was gibt's denn da irgendwie so? Aber dieser Druck und diese Vergleiche und dieses, wer ist schneller, höher, weiter, sieht besser aus und dieser ganze Kram und es ist so surreal, weil am Ende landen die Leute dann, also das ist jetzt mal weitergedacht Richtung psychische Gesundheit, mit psychischen Erkrankungen, wenn es jemand dann ganz schlecht geht, landen die in Reha-Kliniken und was machen die in Reha-Kliniken? Die fahren alles zurück.
Die fahren alles zurück und geben das Handy erstmal ab.
Ja, und das zeigt ja irgendwie, dass wir irgendwie da auf dem Fall, also auf dem falschen Weg, in Anführungsstrichen, sind, ja, weil das, was gesund hält, ist eigentlich das Verlangsamte, das bei sich sein, das ich mache mein Ding. Natürlich gucke ich links und rechts, aber und das ist irgendwie absurd.
Ja.
Und es geht alles halt irgendwie eher in schneller und besser und gefaked und
so. Dieses Hamsterrad, ich muss mich ständig optimieren.
Ja.
Ne? Also das, deshalb, ich spiele das Spiel ja mit. Und eben auch durch die Band, aber auch, ja klar, durch Stimmenwerk. Logisch habe ich einen Instagram-Account. Mhm. Ne? Es hat total, also zumindest so meine Bubble, ne? Also die Reichweite, die ich so habe. Da ist mal der Kaffeepost in der Story. Und wenn ich mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tage das nicht gemacht habe, dann kriege ich ganz nette Nachrichten, wo sich ganz lieb jemand erkundigt, ob es mir gut geht oder so mit einem Zwinkeraugen-Smiley so meist der Kaffeeautomat kaputt, weil das scheinbar, das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte das irgendwann mal so randommäßig, ne? Weißt nicht, was du posten kannst, erhältst eine Kaffeetasse irgendwie ins Bild. Scheinbar ist das was Tolles, was man den Leuten auch irgendwie geben kann. So was Wiederkehrendes, ja, Sabine trinkt gern Kaffee, ja, und die Leute, die scheinbar gerne Kaffee trinken, die fühlen sich darüber irgendwie verbunden und dann ist das so, wenn ich dann sage, dann haue ich da vielleicht irgendwie motivierenden Spruch drunter, so jetzt auf geht's in eine neue musikalische Woche oder erzähl mir von deinem Lieblingssong oder an was arbeitest du gerade und ne, ich schmeiß eine Runde digitalen Kaffee, was die Leute irgendwie mögen und denen ein gutes Gefühl gibt. So. Und es sind auch schon tolle Verbindungen irgendwie entstanden darüber. Und da kann ich es nicht ganz verteufeln, in Anführungszeichen. Aber es ist wirklich, und ich habe das auch an mir selber gemerkt, man muss sich klar sein, beziehungsweise stark auf sich selbst hören, wie viel in der Dosis tut mir gut.
Das ist ja genau der Punkt. Wenn dir jetzt jemand schreibt, also ganz nett gemeint, noch nicht mal irgendwie blöd oder so, ne, sondern nett so, oh Mensch, ist der Kaffeeautomat kaputt? Hast du ja wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl von, oh, ich müsste mal wieder.
Bin ich mittlerweile von weg, aber am Anfang, ja, war das so.
Und ich glaube, das ist der Punkt. Genau. Wenn du davon weg bist, ist ja gut. Ja. Ne? Also dann ist es ja völlig in Ordnung, dass jemand da drauf guckt und das ein gutes Gefühl gibt und du Spaß daran hast und gut ist.
Ja.
Ich glaube, ein Problem ist es ja dann, wenn du was machst, wo du gerade eigentlich denkst, oh, ich würde jetzt gerade gerne nichts posten und dich davon dann aber so angiegen lassen, wenn du denkst, oh, okay, ich muss jetzt mal wieder und lass dafür irgendwas anderes liegen oder so.
Bei der Band, und da muss ich ganz, ganz offen gerade mal erzählen, bin ich aktuell froh, dass es die Band nicht mehr gibt, aus dem Aspekt. Weil Band, ich habe jetzt hier den Vorteil im Werk, ich bin jeden Tag hier. Und wenn ich Bock habe, kann ich was raushauen, ein Tipp, wie eine Stunde war, was man für Erkenntnisse hatte, was für ein neuer Workshop stattfindet, ob ich Kaffee trinke oder einen Keks esse oder was auch immer. Habe ich jeden Tag die Wahl, habe ich Bock drauf oder nicht? Und ich bin mittlerweile, kam ich auch so über das Jahr so ein bisschen hin, wo ich sage, gibt's mal 1, 2 Wochen, habe ich keinen Bock, dann poste ich nichts. Und da bin ich voll ruhig mit. Aber auch erst seitdem die Band nicht mehr da ist, man trifft sich einmal die Woche vielleicht. Also in unserem Fall war es, wir haben einmal die Woche geprobt, recht lange. Und dann war das immer so, oh, wir müssen auch noch in der Probe gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Content kreieren, was man vielleicht unter der Woche noch mal so ein bisschen teilen kann. Oder dass man zumindest irgendwie heute irgendwas teilen kann. So. Und dann denkst du so, ja, machst du so zerstört nach der Probe, ne, so ein geschwitztes Selfie irgendwie hinten dran. Und das machst du dann 3-mal in Folge und denkst du so, okay, das wiederholt sich irgendwie. Was postet man denn jetzt heute so? Und dann kommst du irgendwie in so einen
Aber
so
das ist Zwang. Das, was du tatsächlich dann liefern musst, damit diese
nicht muss, aber ich glaube, also jetzt aus unserer Erfahrung, aber auch, ich glaube, ich spreche für viele Bands, die sich dann sagen, ja, was machen wir denn jetzt, wenn du nicht gerade auf Tour bist? Wenn du gerade auf Tour bist, Konzerte spielst oder im Studio, du hast was zu erzählen. Wenn du dann haust du irgendwie, ey, geil, danke Aachen, danke Hamburg, danke Bremen, was auch immer. So, dann haust du das raus, dann ist das so ein bisschen wie die Pinnwand, wir waren hier, war geil, so, reicht. Wollen die Fans auch, glaube ich, nicht mehr sehen. Im Studio, Tag 1, ja geil, Tag 5, boah, heute war der Kaffee wirklich stark, sonst ging es nicht mehr. Tag 6, auch heute koffeinfrei. Da hast du so ein bisschen Kram. So, aber es gibt auch immer wieder Phasen dazwischen, wo du einfach nur Probephasen hast. Oder wo du mal nicht viel spielst. Oder es gibt ja auch Bands, die sagen, ey, bewusst, weil unser Spieler hat gerade Bachelorarbeit, so, und nicht viel Zeit, deshalb macht die Band gerade mal eine Pause. Und dann ist das gefühlt für viele, oh, wir verschwinden, wir existieren nicht mehr.
Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn dann, wenn man halt dann einfach, weil...
Eigentlich nix. Aber im Bewusstsein von vielen ist oft so, okay, dann verschwinden wir, dann sind wir nicht mehr so präsent. Dann sind wir vielleicht auch für Booker, Veranstalter nicht mehr so interessant vielleicht, weil wir da kurz mal nicht irgendwie mitgeschwommen sind. Es posten ja auch, der Pool ist ja voll täglich. Ich weiß nicht, wie viel Trilliarden Posts rausgehen von irgendwem, dass du überhaupt angezeigt wirst. Da kommt wieder der Algorithmus irgendwie ins Spiel von den Dingern. Ist ja, also du musst ja, damit du überhaupt wahrgenommen wirst, musst du das Ding irgendwie befeuern, wenn du alle Schaltjahre mal einen Post raushaust.
Aber das ist, also ich...
Das hat was Zwanghaftes.
Das schwillt mir direkt was hoch.
Das hat was Zwanghaftes.
Das ist doch irgendwie gaga.
Ungesund.
Ja, und völlig gaga, wenn wir es nicht aushalten, dass mal jemand einen Moment. Aber gut, das sind wir beim WhatsApp-Zeitalter und so, ne?
Ja.
Mit, es muss dann direkt gelesen und direkt blau und so.
Und direkt geantwortet.
Und direkt geantwortet, weil man das nicht mehr aushält, dass eine Band, was doch völlig legitim ist, also gerade jetzt, wie gesagt, ich, von dem ganzen Kram habe ich ja keine Ahnung, aber. Wenn ich jetzt angucke, wie ich als Mini-Anfängerin da irgendwie auch Pausen habe dazwischen, wo ich mal nichts machen möchte oder was auch wirklich dann gut tut, weil man dann wieder merkt, oh, jetzt ist wieder Schwung da.
Ja.
Also ist doch gerade im kreativen Prozess eigentlich völlig normal und muss ja auch irgendwie mal da sein, auch mal so auf Tauschstationen gehen zu können.
Ja, ich finde das gerade im Kreativen schon, mega wichtig.
Ja.
So, und deshalb habe ich da für mich... ich kam da auch lange nicht so, das hat mich echt gestresst und da kam ich nicht so klar mit, aber mittlerweile glaube ich hoffe, ich halte das durch, dass ich da völlig fein mit bin, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen nichts raushau, sondern dann halt wieder, wenn ich merke, ja, jetzt habe ich da irgendwie Bock drauf und auch Zeit und die Kapazitäten, das kommt ja auch mal drauf an, was für Projekte man gerade macht. Ne? Wenn man so abgetaucht ist und so hyperfokusmäßig in irgendeinem Projekt ist, wo man vielleicht auch noch nichts teilen möchte, weil das einfach noch Zukunftsmusik ist. Ne? Wenn du dann auf 25. Mal irgendwie so, ja, da kommt was total Tolles. Dann denkt sich auch jeder, ja, komm, erzähl mal. So. Da so eine Balance zu finden, da bewusst mal. Und das finde ich immer wieder schön, dann auch zu hören. Deshalb behandle ich auch so Themen zum Beispiel mit Leuten. Also auch gerade, wenn ich mit Teenagern zusammenarbeite, weil ich das mega wichtig finde. Ich glaube mitzubekommen, dass die Schulen da auch immer mehr mal so ein Auge drauf haben. Es kommt aber wohl auch so ein bisschen auf die Schule drauf an. Generell Umgang mit, wie viel sitze ich am Rechner, vor der Playstation, nutze ich das Handy. So auch wegen Konzentration. Also Konzentrationsfördern, wenn die Hausaufgaben machen und dann irgendwie alle 5 Minuten oder am Handy gucken, weil da irgendein Snapchat irgendwie aufbimmelt. Ist für die Konzentration und die Leistung in der Schule natürlich auch nicht förderlich. Aber so dieser Umgang, gerade wenn ich sage, ich bin da irgendwie aktiv, stelle vielleicht auch Sachen ins Netz, weil ich die vorm Handy einsinge oder weil ich irgendwie live wirklich schon aufgetreten bin. Und wie gehe ich mit diesem Feedback um? Und das, dass es okay ist, weil es gibt gerade im Netz, es gibt so viel Trolle, die meinen, sie haben zu allem eine Meinung. Und dann sage ich immer, guck dir die Profile an, was für Seppels das sind. So, und das, glaube ich, ist so, die würden das im realen Leben wahrscheinlich nie machen. würde so ein komischer Seppel da irgendwie vor einer Bühne stehen, der wird sich das vielleicht denken, aber der wird es nicht mitteilen. Ja. Sprich, es macht mit den Gedanken, mit dem Gefühl von diesem Menschen, der dieses Feedback bekommt, nichts.
Ja.
Kann er ja gerne denken. Man kann eh nicht beeinflussen, was andere Leute über einen denken. Aber das lädt halt solche Günthers irgendwie ein.
Jetzt haben wir die Günthers und die Rudolfs.
Die Rudolfs, die Günthers und die Seppels.
Müssen wir uns nachher nochmal entschuldigen.
Entschuldigung an alle Günthers, Rudolfs und Seppels, die immer nur tolle Kommentare unter Videos packen.
Und die blöden Uwes.
Das sind einfach nur Synonyme für Trolle. Und diesen Begriff gibt es wirklich. Also diese Internet-Trolle, die da einfach, raushauen, ohne drüber nachzudenken. Und das wahrscheinlich im realen Leben nicht tun würden. Mhm. So. Aber da musst du mit umgehen können. Oder einen Weg finden, wie du damit umgehst.
Ich bin da leider immer noch eher so in diesem Zeitalter stehen geblieben. So, ich bin einfach dagegen. Ich bin einfach dagegen. Was Quatsch ist, ne? Weil, wie du sagst, das hat ja seine Vorteile auch. Und man erreicht Menschen, die man sonst nicht erreichen würde. Und wenn es jetzt mal hier, also zumindest bei mir in dem Podcast, nicht nur um Eitelkeit geht, dann geht es ja auch irgendwie um in Austausch kommen oder um
Netzwerken.
Ja, und Menschen erreichen, die vielleicht gerade irgendwo sitzen und angefangen haben zu singen und sich blöd fühlen und dann hören, ach guck mal, die Nina, die fand sich auch irgendwie total blöd am Anfang und okay, dann ist es ja gar nicht so.
Ja, zum Beispiel.
Aber trotzdem bin ich da echt, geht mir das auf den Keks, dass man gar keine Wahl hat.
Ja, das meine ich ja. Das hat was Zwanghaftes. Man ist auch so ein
Punkt.
Man
muss sich damit auseinandersetzen.
Der stört mich.
Ja.
Und ich sage das auch allen, obwohl, wie gesagt, ich sage immer, ich spiele dieses Spiel mit, und ich befütter da auch hier und da den Algorithmus. Wenn dann einer kommt, ich sage, Moment, ich muss die Story gerade noch, die will ich raus, das Handy spinnt gerade. Ich dann aber auch den Leuten immer mit an die Hand gebe, das beäugt das bitte kritisch für dich, in welchem Maße du das betreiben möchtest.
Und ich denke gerade, das ist ja wahrscheinlich nicht mal einfach, weil ich ja eben so ein bisschen provokant gefragt habe, ja, was passiert denn dann, wenn man halt einfach mal abtaucht? Nur wenn das natürlich alle gewohnt sind und das der neue Standard ist, dann passiert wahrscheinlich wirklich was, wenn man abtaucht.
Ja.
Ne? Weil wenn du nicht lieferst, bist du raus aus dem Ding.
Richtig. Und ich weiß von Festivalbookern, die dann sagen, ey, die haben die letzten 4 bis 6 Wochen nichts gepostet, da hören wir gar nicht in die Mucke rein.
4 bis 6 Wochen?
Zum Beispiel. Okay. Einfach mal random Zahl reingeworfen.
Okay.
So. Und da du nicht weißt, also wenn du raushaust eine Bewerbung, also das Bewerbungsslot offen von, das sind meistens, je nach Festival, ein paar Wochen, ein paar Monate, also ein längerer Zeitraum meistens, und du weißt ja nicht, wann die da reinhören, ob die überhaupt reinhören. Das ist also auch immer so was Unterschwelliges, was so ein bisschen mitläuft. Mhm. Ey, wir müssen, wir haben da eine Bewerbung draußen. So. Also, was ja immer mehrere draußen, aber unter anderem das. So, ne? Und gerade wenn du so eine junge, aufstrebende Band vielleicht bist, um überhaupt mal irgendwo die Chance zu bekommen, dich vor Leuten zu präsentieren.
Klar, ja.
Ist logisch, ne? Mhm. So, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, das 10. Mal im gleichen Kurz zu spielen, verstehe ich voll. Mhm. Aber es ist schwierig, da rauszukommen aus diesem Sumpf, weil einfach auch das ist auch so ein Vorteil, aber Nachteil von diesen ganzen Plattformen. Es kann ja jeder alles.
Ja.
Ne? Also früher hast du im Rolling Stone, im was auch immer, in den Zeitschriften und sei es die Bravo irgendwie gewesen.
Metal Hammer und Visions.
Ja, richtig, ne? Also diese ganzen Sachen, geil, die haben da irgendwie, da wurde über das Album irgendwie geschrieben, da ist eine Rezension drin, da ist irgendwie der Bravo-Starschnitt irgendwie drin. Also irgendwie hast du da stattgefunden. Das war aber ausgewählt über die Leute, die da schreiben. Und du musstest schon einen gewissen Stand haben, dass die überhaupt sagen, jupp, du bist es wert, dass du drüber schreibst. Heute kann ja jeder, der sagt, ich habe da mir auf Melodyne die Sachen schick geschoben, die Sachen, die klingen hammergeil. Mhm. Das kann super groß wirken dann, ohne dass sie das vielleicht live so wirklich abliefern.
Mhm.
Ich habe da so Erinnerungen, wo ich mir denke, das klang auf Insta so geil, ich erkenne den Song gerade nicht. Sorry, wenn ich das so raus habe. Das ist unter anderem so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dann auch, wo ich merke, da schwillt in mir so ein Kamm, wo ich mir denke, mir würden gleich 3 Bands einfallen auf dem gleichen Niveau, die das wirklich bedienen können, gerade auf der Bühne. Warum steht diese Band auf der Bühne? Die liefern gerade musikalisch nicht gut ab. Mhm. Und das war mal nicht ein Ausrutscher, mhm. Mhm. weil die Scheiße gepennt haben. Ja, genau. Ja. Was ja jedem gegönnt ja. sei, ne? Was durchaus menschlich ist. Du kannst nicht immer gleiches Level abliefern. Aber das finde ich dann schade. Mhm. So, da denke ich mir so, ey, es gibt viele Festivals und auch viele Booker, die wirklich sagen, ey, hier spielen nur Leute, die wir vorher live auch mal irgendwo gesehen haben. Okay. Finde ich super. Aber es gibt auch immer mehr so, was man mitbekommt oder immer wieder welche, die rein auf, wen wollt ihr hier spielen sehen? Und dann ne, so Aufrufe auf Insta mhm. und Facebook. Und dann, klar, motivieren die online Leute und natürlich mal irgendwie einen Daumen drunter gesetzt und da schnell irgendwie so ein paar hundert Leute zu motivieren, mhm. sagt mir, wir sollen da spielen, heißt doch lange nicht, dass die da hinfahren. Mhm. Ne? Mhm. So, und das finde ich dann halt schade. Das mhm. verzerrt so ein mhm. bisschen dieses Bild. Mhm. Und ist auch sicherlich, das habe ich von mehreren schon gehört, auch unterschiedliche Genres, dass das ganz schön zu ja, Neid führt.
Klar, klar, ja.
Ja. Ja. Ist wirklich so.
Jetzt haben wir die Stimmung ein bisschen nach unten gezogen.
Jetzt haben wir die Stimmung nach unten gezogen. Mhm. Finde ich aber, ist trotzdem mal wichtig, wir könnten das mit einem Bein mit einem Bein wieder nach oben ziehen. Na, aber ich finde, es ist trotzdem mal wichtig, das irgendwie zur Sprache zu bringen, weil das ist ja auch was innerhalb von einem Bandgefüge stattfindet,
ja.
so eine Stimmung.
Ja, ja, und das gehört ja mit dazu, ne? Das ist ein ja, Teil richtig. Der Realität. Ja. Also wenn du raus willst aus deinem Kämmerlein, bist du damit konfrontiert mhm. und musst dich dem stellen.
Richtig. Aber auch das, glaube ich, ist einfach so was zur persönlichen Entwicklung als Musikerin generell mhm. irgendwie dazugehört. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, was ich speziell auf dem Gesang. Vielleicht kriegen es viele Sänger mit, weil die dann so, ja, du singst ja nur, in Anführungszeichen, mach mal den Instagram-Account. Oder den TikTok-Account.
Okay.
Das habe ich auch schon öfter mal ja? gehört. So. Okay. Und dann quälen die sich mit, ja, was soll ich denn machen? Keine Ahnung. So. Also es gehört, glaube ich, auch zur persönlichen Entwicklung dazu, damit irgendwie fein zu werden, also da mhm. einen Weg zu finden. Das ist halt immer so mein Tipp an die Leute. Ja, es gehört halt irgendwie dazu. Es kann eine mega Chance sein, aber man muss doch, glaube ich, für sich rausfinden, gebe ich mich dem komplett hin und fühle mich damit wirklich wohl und bleibe da auch vom Mindset mhm. gesund bei mir als Musikerin oder merke ich fange an Sachen zu machen, weil ja. die Tools das einfordern ja. Ja. quasi und das hat was mit persönlicher Reife zu tun.
Ja. Muss ich gerade jetzt an Ren denken als mhm. andersrum Positivbeispiel, ne? Dass
ja.
Der zumindest meines Wissens nach ohne Plattenfirma und den ganzen Kram mhm. ja rein über YouTube und diese Kanäle
ja.
rausgekommen ist und das ist dann halt auch auf der anderen Seite der Vorteil, dass solche Leute sichtbar werden.
Ja, eine Sichtbarkeit. Ja, ist ein spannendes Thema, Mensch. Da haben wir doch einiges
hier. Da haben wir was aufgemacht.
Aufgedacht, so. ja, aber...
Ich mach mir jetzt mal einen Instagram-Account.
Mach dir mal einen Nina geht sich mal kurz einen Instagram-Account machen. Und solange sage ich... Cheers, wir hören uns.